Tim hat das Organisationsmodell erklärt. Max hat erklärt, wie man es dann eigentlich zeitweise auf einen gewissen Kreis ausrollt. Mit dem lieben Jonas spreche ich darüber, wie man das ganze Thema über Gesamt Siemens Energy etabliert. Und das ist wirklich eine spannende Folge, weil wir zum Thema Data Mesh und die Schritte dahin unterhalten.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Ja, hi Jonas.
Hi.
Lass uns mal ein bisschen anders in die Folge starten, nämlich versuchen, die letzten zwei Folgen von Siemens Energy Revue passieren lassen. Und zwar hat Tim erklärt, was bei Siemens das Thema Data Citizens ist und was die können. Und dann hatte ich eine spannende Folge gemeinsam mit dem Max zum Thema, wie bildet man überhaupt die Data Citizens aus, welche Möglichkeiten haben die, um eben mehr Knowledge in dem Bereich zu bekommen. Und unsere Zeit ist jetzt darüber zu sprechen, weil ihr noch eine weitere oder eine Initiative gegründet habt, wo du Co-Founder, glaube ich, bist.
Genau.
Um das Thema nochmal ein bisschen auf eine höhere Level zu heben. Ne? Also wenn ich ehrlich bin, ohne jetzt dir Honig oder euch Honig um den Mund zu schmieren, aber ist es ja genau das, was man will. Man hat so einen kleinen Use Case, so einen Keim, der entsteht und dann macht man unterschiedliche Iterationen durch. Nimm uns doch mal kurz mit, was da passiert ist, wann es diesen Kipping Point gab und vielleicht kannst du vielleicht für die Hörer und Hörerinnen nochmal die letzten zwei Folgen in drei Sätzen zusammenfassen.
Ja, freut mich, wieder hier zu sein. Also ganz grundsätzlich kam dadurch, dass was Tim und Max ja auch schon erzählt haben, ist ja, dass wir angefangen haben mit, wir bauen kleinere Datenprodukte eigentlich, mehr oder weniger als Data Citizens. Wir bilden Data Citizens aus. Und dann kam mehr oder weniger der Tipping Point, wo wir halt gesagt haben, okay, was passiert aber, wenn wir das wirklich über die 30 plus Factories überall haben, dasselbe Problem, eigentlich dasselbe Datenprodukt. Wie gehen wir das dann an? Gehen wir in jede Factory einzeln rein und ziehen uns die Daten da raus? Oder gibt es vielleicht einen einfachen Weg, wie wir das machen können? Und dann gab es im Endeffekt einen coolen Moment, wo Tim und ich zusammen auf einem Event waren, wo wir gesehen haben, dass das ist kein Competitor, aber im Endeffekt ein vergleichbares Unternehmen in Europa,
ja,
die dasselbe umgesetzt haben. Die haben halt eben ein Data Mesh vorgestellt, wo sie ihre 10 plus Fabriken halt eben in ganz Europa in ein einzelnes Data Mesh eingebunden haben und im Endeffekt Data Products auf Klick eigentlich mehr oder weniger kreieren können. Und das fanden wir so cool, dass wir gesagt haben, das wollen wir auch. Das wäre quasi der nächste Step in dieser ganzen Geschichte. Und genau, das ist mehr oder weniger der Punkt, wo wir dann gestartet sind.
Ja. Jetzt sollen die Hörer und Hörerinnen natürlich gerne die Folge von Tim hören oder von Max hören. Kannst du nochmal ganz kurz erklären, was aus eurer Perspektive ein Data Citizen ist und welches Problem ihr mit den Factories löst? Also vielleicht nochmal kurz ein bisschen tiefer gehen.
Genau. Also im Endeffekt ist so ein Data Citizen für uns ist halt jemand, der in der Fachabteilung selber sitzt, der die Prozesse sehr, sehr gut kennt, der aber kein nativer ITler ist. Und diese Personen sind super wichtig, weil sie haben halt dieses tiefe Prozesswissen, um zu wissen, was sie im Endeffekt für Daten visualisieren wollen vielleicht oder auch wie sie Daten sammeln wollen und auf welchen Keys sie auch verbinden können, diese Daten. Und was wir im Endeffekt für ein Problem haben, ist, wir haben weltweit 30 plus Fabriken und all diese Fabriken sind mehr oder weniger als einzelne Silo zu betrachten, plus dass sie in diesen Fabriken nochmal einzelne Silos haben, die wir Domänen nennen, wie zum Beispiel Sales, Procurement, Manufacturing oder ähnliches. Und da ist halt eben, die Data Citizens sitzen mehr oder weniger in diesen Silos, bauen da ihre Dashboards zusammen. Und das ist aber das Riesenproblem, dass wir halt 30 plus Factories haben, plus die Domänen. Und das ist halt einfach ein sehr komplexes Problem, und da Datenprodukte zu entwickeln.
Ja, das heißt, zusammenfassend, ihr sitzt zentral bei Siemens Energy, steuert die Dateninitiativen, baut aber auch die technische Grundlage und habt jetzt unterschiedliche Stakeholder, die ihr bedienen wollt und überlegt gerade sozusagen, wie ihr iterativ da durchgehen könnt. Ich glaube, Data Citizen kann man so ein bisschen wie, mir ist der Begriff oft Reporting Champions oder sowas bekannt. Also wie kann man sozusagen die dezentralen Fachabteilungen enablen, da ein bisschen besser unterwegs zu sein.
Ja, genau. Das ist es im Endeffekt. So bauen wir das auch. Wir haben jetzt keinen spezifischen Namen für sie. Wir nennen sie tatsächlich auch Data Citizens.
Ja.
Und genauso haben wir es auch gebaut. Wir trainieren selber auch. Das heißt, wir haben auch Empowerment und Trainings on-site. Das heißt, wir reisen auch in die Fabriken selber und trainieren die Leute tatsächlich. Und bilden im Endeffekt dadurch ein Ökosystem an Tools, die wir den Leuten an die Hand geben und halt eben auch Hilfestellungen mit Standardkonnektoren oder ähnlichem.
Hm. Jetzt bist du Ingenieur und ITler, bist über 4 Jahre bei Siemens Energy, habe ich verstanden. Was hat dich dazu bewegt, am Ende in dem Data-Umfeld zu bleiben und anzukommen?
Hm. Im Endeffekt bin ich mehr oder weniger da reingerutscht. Also wie du richtig gesagt hast, ich bin Ingenieur, Studierter und bin dann, also habe in meinem Studium mich mehr oder weniger spezialisiert auf IT-Cases, aber mehr im IoT-Manufacturing-Umfeld. Habe so Logistik-IT und aber auch Basic-IT gemacht dann im Studium und bin dann mehr oder weniger durch Praktikas an Low-Code-Lösungen gelandet, wo ich gesagt habe, das macht mir super Spaß, damit zu arbeiten. Ich mag es, schnelle Lösungen zu kreieren, schnell Probleme zu lösen. Und gerade wenn man das ganze Problem sich auch anschaut, was gelöst werden soll durch das Toyota-Produktionssystem, da braucht man halt oft schnellere, kleinere Lösungen, um halt eben Probleme zu lösen, langfristig dann. Und dadurch bin ich mehr oder weniger in diese ganze Schiene reingerutscht und habe dann meine Karriere bei Accenture gestartet, mit einem Trainee-Programm in No-Low-Code-Technologie und bin dadurch dann bei Siemens Energy gelandet und fühle mich jetzt super wohl.
Hast du die dann sozusagen beraten?
Ja, genau. Ich habe Siemens Energy auch beraten selber in dieser Low-Code-Technologie und wurde dann eben übernommen von Siemens Energy und war super happy dann, übernommen zu werden und arbeite seitdem mit sehr viel Spaß an diesen ganzen Low-Code-Technologien.
Cool. Ich mag ja immer Daten nochmal aus dem Kontext des Wirtschaftlichen zu bewerten und wer verantwortet zu sagen, die wirtschaftliche Perspektive ist sehr klassisch immer beim CFO. Also was bringt mir das oder Kosten einsparen, mehr Umsatz? Wie würdest du vielleicht in 3 Sätzen, wenn ich der CFO wäre, diese Initiative erklären?
Was wir ganz generell machen, ist im Endeffekt, dass wir eine zentrale Dateninitiative gegründet haben, wo wir dieses ganze ETL, was wir durch Data Citizens viel gemacht haben, eigentlich mehr oder weniger auf die nächste Stufe heben und professionalisieren. Das heißt, wir bauen nicht nur Data Citizens, sondern wir bauen im Endeffekt ein professionelles Setup, wo wir auch Monitoring auf den Workflows haben. Wir können diese ganzen Daten, haben wir halt in einem zentralen Layer liegen. Und was wir halt anbieten ist und was dadurch natürlich auch dann finanzielle Vorteile bildet, ist, dass wir ein sogenanntes Ingestion as a Service haben und wir haben im Endeffekt Data Products as a Service. Was heißt das dann für uns? Im Endeffekt ist das Ingestion as a Service, wir bieten den Fabriken tatsächlich an, dass wir den ganzen Datenextraktionsprozess komplett in einer zentralen Funktion für sie abbilden. Das heißt, wir connecten.
Den sie selber brauchen.
Genau, den sie selber brauchen. Das heißt, sie kommen zu uns, sagen dann im Endeffekt, ich habe hier einen lokalen SQL-Server beispielsweise oder einen Excel-File, bitte, ich brauche das in der Cloud. Ich muss dazu Datenprodukte bauen, ich will das visualisiert haben. Und dann gehen wir in die Fabrik und gucken, okay, wie bekommen wir diese Daten dann aus diesem lokalen System tatsächlich in die Cloud? Und dann eben den Usern wieder zur Verfügung gestellt, aber als bereinigte Daten.
Und in der Initiative und in den Schritten vorher, die Max erklärt hat und Tim erklärt hat, haben die ja selber die Daten ausgewertet, selber verarbeitet. Ihr hattet nicht die Qualitätsstandards da drauf, sondern sie haben selber sozusagen ihre ETL, ELT, also Extract, Transform, Load oder Load Transform bei sich gemacht.
Mhm.
Hatten dann natürlich manuellen Aufwand auf der Seite der Fabrik und das wollt ihr jetzt zentralisieren, weil meistens ist es ja so, dass die Arbeit einmalig passiert und dann wenig Betriebsaufwand ist. Das heißt, sie müssen nicht Ressourcen aufbauen für ein Thema, das ein schnelles Ende hat, hoffentlich.
Genau, und wir sehen natürlich, dass Datenquellen natürlich von mehreren Nutzern genutzt werden und dann macht es natürlich Sinn, diese Datenquellen zentral im System zu haben und vielleicht für mehrere Nutzer zur Verfügung zu stellen, als dass jetzt mehrere Nutzer dieselbe Datenquelle anzapfen und man dadurch natürlich auch immer mehr Exposität oder halt Vulnerabilities schafft, sodass halt wirklich auch irgendwo eine Gefahr besteht, dass da irgendwas mit passiert, weil wir mehr Schnittstellen aufbauen, als dass wir eine Schnittstelle haben, wo Daten reingeladen werden. Und das ist im Endeffekt so der Kernpunkt. Also wir nehmen quasi den Citizens aus dem Werk die Arbeit ab, indem wir die Daten reinladen und stellen sie ihnen dann als Datenprodukt wieder zur Verfügung. Das heißt, wir nehmen ihnen eigentlich diese schmerzhafte Arbeit ab, weil was sie ja machen wollen, ist, die Daten zu explorieren. Sie wollen mit den Daten, sie wollen die halt irgendwie sichtbar machen, die Daten, und nicht sich damit beschäftigen, naja, brauche ich jetzt einen technischen User für diese bestimmte Datenbank oder nicht, sondern das würden halt wir handeln alles. Und dafür gibt es dann auch spezialisierte Tools, die wir so in der frei verfügbaren Landscape auch nicht haben, sondern die würden wir dann halt als Plattform hosten.
Da kommt auch so ein bisschen dieses Data Mesh Konstrukt zusammen, ne? Also dieses, man stellt Technik den jeweiligen dezentralen Einheiten zur Verfügung, die auch damit dann weitere Schritte machen und vielleicht auch wieder andersrum aus den dezentralen Einheiten wieder was für die Zentrale oder für alle machen. Also es ist ein Konstrukt, was in beiden Seiten funktionieren muss. Ich überlege gerade, Jonas, ob wir eine gute Analogie finden davon, was ihr in eurer Geschichte gemacht habt. Und ich habe früher immer sehr, sehr gerne das ganze Thema Data Warehouse, Datenstrecken immer mit einem Küchen Analogie gebracht. Aber ich überlege gerade, ob das funktioniert. Eigentlich habt ihr bei Siemens Energy mehrere Restaurants. Die Restaurants haben die Herausforderung, dass sie ihre frischen Produkte, die sie zur Verfügung haben, besser verarbeiten müssen. Und ihr habt denen ein Multifunktionsgerät zur Verfügung gestellt, um ihre Produkte besser zu verarbeiten. Das war der erste Schritt und damit haben sie ein besseres Ergebnis bekommen. Dann haben sie aber festgestellt, dass die Wartung und auch die Bedienung von diesem Multifunktionsgerät nicht zwangsweise notwendig ist. Und ihr habt dann damit mit den Restaurants, die ihr hattet, die zentrale Versorgung mit Zutaten und auch Lebensmitteln eher zentralisiert, die sie dann wieder weiterverarbeiten können. Also vielleicht hat Restaurant A sehr gute Kartoffeln im Umfeld, die sie dann zur Verfügung stellen. Die Analogie funktioniert nicht gut, aber es geht eigentlich sozusagen dazu hin, ihr versucht in einem sehr, sehr guten Austausch miteinander das zu realisieren. Ich habe oft gesehen, dass es sehr lange dauert. Ich glaube, auch bei euch hat es jetzt 2-3 Jahre gedauert, was nicht kritisch ist, aber was so ein bisschen zeigt, wie viel Energie und wie viel Geduld man, glaube ich, auch haben muss, um das zu realisieren.
Ja. Also um mal in der Analogie vielleicht zu bleiben, was wir natürlich oder was da der Riesenvorteil ist, wenn man weltweit Restaurants haben möchte, man vielleicht auch eine Vergleichbarkeit in den Restaurants haben. Man möchte vielleicht haben, dass jedes Restaurant auch ähnliche Sachen anbietet, weil man vielleicht sagt, okay, wir sind eine Marke, wir bieten dieselben Sachen an.
Ja.
Und was wir, glaube ich, auch bieten in der Factory Data Cloud ist im Endeffekt, wir geben Rezepte mit. Das heißt, wir sagen, dieses bestimmte Rezept ist immer so zu kochen, weil wir wollen, es soll weltweit gleich schmecken.
Ja, sehr gut.
Also im Endeffekt ein Franchising vielleicht sogar, wenn man Restaurant-Kontext
bleibt. Ja, habe ich auch gerade überlegt.
Genau, und da ist es halt ganz gut, wenn man halt Vergleichbarkeit hat, weil vielleicht möchte ich vergleichen, wie die Kollegen oder wie das Werk eine bestimmte KPI berechnet in China, aber auch in Brasilien. Ich möchte die vielleicht miteinander vergleichen können. Ich möchte vielleicht sehen, okay, wo ist das eine Werk vielleicht besser, wo ist das eine Werk schlechter, wo kann man sich noch verbessern oder überhaupt nochmal Transparenz herzustellen. Und da braucht man Vergleichbarkeit. Und das ist halt, glaube ich, das, was wir am meisten halt auch liefern. Plus halt eben, um nochmal in der Analogie zu bleiben, diese ganzen Lieferanten, die ja damit reinspielen. Also woher kommen eigentlich Daten? Wie kommt das zusammen? Wie kriege ich das alles in einen Topf rein? Das ist natürlich dann die Analogie, die da vielleicht auch nochmal passt.
Ja. Jetzt hatte ich mir ja noch als Frage aufgeschrieben, was ein guter Punkt ist. Ich glaube, in den letzten Jahren war Data Mesh immer so dieses Buzzword, was niemand so gut aufzeigen konnte oder meistens in großen Organisationen funktioniert. Jetzt seid ihr keine kleine, definitiv nicht. Kannst du Data Mesh für euch nochmal konkret erklären? Aber viel, viel mehr mal an einem Beispiel, was hat sich konkret für ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin in einem Werk im täglichen Doing verändert und am besten über die 3 oder 4 Jahre, wo wir jetzt gemeinsam mit den Podcast-Folgen die Sachen mitbegleitet haben.
Mhm. Also wir begleiten diese Initiative jetzt vom Data Mesh leider erst seit knapp einem Jahr ungefähr, so richtig intensiv. Und dadurch stecken wir noch so in den Kinderschuhen, was die ganze Initiative angeht.
Aber ihr habt Vorarbeit geleistet.
Genau, wir haben Vorarbeit geleistet, natürlich. Und das ist im Endeffekt das, worauf wir aufbauen. Das heißt, was wir schon viel machen und wo wir die Arbeit erleichtern von vielen Leuten, ist, dass wir uns angucken, was haben sie bisher schon in ihrer Zeit gemacht? Kann man das vielleicht professionalisieren? Können wir sie darin unterstützen? Das heißt, wir nehmen uns auch existierende Cases, reviewen die nochmal und sagen, hey, pass auf, diesen Teil, lass uns den doch vielleicht zentral machen, weil da sind vielleicht andere Leute auch dran interessiert. Und so helfen wir ihnen dann. Wir hatten einen ganz spannenden Use Case von der KPI, die sich ganz einfach übertragen lässt, die halt die Durchlaufzeit ist. Und wo wir dann geguckt haben, wie wird das eigentlich in den verschiedenen Werken gemacht? Weil da haben natürlich sehr viele Menschen dran Interesse irgendwo an dieser Durchlaufzeit halt. Und
was ist die Durchlaufzeit? Sorry, überkenne ich
nicht. Im Endeffekt, wenn du, wann das Produkt angefangen wurde zu bauen und bis es dann die okay. Fabrik ja. verlässt im Endeffekt.
Ja.
Und das ist natürlich super viele Menschen, also gerade Manager, daran interessiert. Und es wird super oft nachgefragt, was haben wir eigentlich für eine Durchlaufzeit in unserem Werk? Wie lange brauchen wir eigentlich, um ein Produkt zu bauen? Und das ist natürlich so, wann startet das Produkt? Jetzt bauen wir keine kleinen, naja, keine Plastikfigürchen, sondern wir bauen ja riesige Produkte. Das heißt, kann mal ein paar Wochen dauern, bis dieses Produkt wirklich dann fertig ist. Und wo steckt man dann den Beginn, wo steckt man das Ende von dieser einen KPI? Und das ist dann schon hilfreich, mal zu standardisieren und mal zu schauen, okay, wo sind wir denn oder wo bewegen wir uns überhaupt darin, diese Standards halt zu setzen.
Ja.
Und das ist das, wo ich glaube, wo wir meistens Leuten bisher mitgeholfen haben, plus, dass wir Daten überhaupt verfügbar machen für verschiedene Menschen, weil sie vielleicht vorher in einer Quellsystem lagen, wo sie noch gar nicht verfügbar waren.
Ja. Jetzt wissen wir alle, dass Politik oder vor allem alte Arbeitsweisen eine Rolle spielen. Ihr habt, glaube ich, so knapp 100.000 Mitarbeiter über die Welt verteilt. Wie hoch war denn der Widerstand, um sowas auszuräumen? Weil es hört sich jetzt so leicht an, ne? Man hilft mal mit Low-Code-Initiativen, dann funktioniert's, finden alle toll, dann wollen sie mehr und zack, hat man eine Data-Mesh-Initiative. Aber wie muss ich mir das dann wirklich vorstellen?
Ich habe das Gefühl, dass wir auf eigentlich allen möglichen Ebenen kämpfen. Also wir kämpfen sowohl mit lokalem Management, wir kämpfen mit Mitarbeitern selber, die sich vielleicht gar nicht verändern wollen, weil sie den Prozess seit 30 Jahren so machen, wie sie ihn halt eben machen. Und ich glaube, da kämpfen wir auf den ganz typischen Ebenen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass wir jetzt, wenn wir jetzt spezifisch auf die Data Mesh Initiative gucken, dass wir da eigentlich gar nicht auf viel Widerstand stoßen, sondern mehr oder weniger auf, ich würde es fast als Unwissen, aber Interesse halt bezeichnen. Und wir treffen zwar auf Unwissen und die Leute sind super interessiert, aber es macht es natürlich umso schwieriger, weil eine ganze Organisation in einer bestimmten Philosophie aufzubauen, sie dafür zu motivieren, sie immer im Fokus zu halten, ist wahnsinnig intensiv, weil man halt immer wieder auf diese Punkte zu sprechen kommen muss. Was bieten wir eigentlich an? Was machen wir hier? Was versuchen wir? Wo ist der Mehrwert eigentlich davon? Und ich würde es als intensiv bezeichnen. Und es fordert einen auch, weil es ist ganz wichtig, immer wieder dieselbe Sprache zu finden. Tim hat das immer ganz gut geprägt, indem er gesagt hat, es bringt uns nichts, wenn die Leute nicht wissen, was ist die Factory Data Cloud. Oder sie nennen es dann Data Factory Cloud oder Data Cloud Factory. Es bringt einem nichts, wenn niemand weiß, was ist das überhaupt, was wir da tun. Und das ist im Endeffekt einer der wichtigsten Sachen, die wir gerade verfolgen, ist, Leute darin aufzuschlauen und sie dazu zu enablen, zu wissen, was machen wir eigentlich, was bieten wir für einen Mehrwert. Und da sind wir gerade sehr stark an der Basis, daran zu arbeiten, dass Menschen eben wissen, was wir tun und auch mit Problemen auf uns zukommen. Das heißt, wenn sie ein Quellsystem haben, dann sollen sie doch bitte auf uns zukommen. Aber sie müssen dafür erstmal das Wissen dafür haben. Und das ist eben da, wo ich auch sagen würde, da entwickeln wir uns als Organisation auch nochmal weiter hin, also weg von diesem Data Citizen, mehr in so ein Gesamt-Data-Mesh-Konzept, was die Data Citizens natürlich niemals ersetzen wird komplett, weil es ist ganz wichtig, dass Leute in den Werken und in den Prozessen selber immer noch diese Arbeit tun.
Ja, ich glaube, ihre Arbeit verändert sich wieder, ne? Also sie sind nicht sehr viel in diesen ETL-Prozessen, in den Low-Code mit, sondern sie sind eher dann Consumer von den Daten, die man dann wieder visualisieren kann.
Genau so würde ich das auch sehen. Und da verändert sich die Rolle ein bisschen. Aber es ist ja auch gut, dass sich die Rolle teilweise verändert, weil im Endeffekt macht es den Cycle zum Erfolg nochmal geringer, weil viele Sachen einfach zentral gemacht werden und nicht jedes Mal von Neuem gemacht werden müssen. Sondern im Endeffekt geht es ja darum, wie schaffen wir es, die Daten an die Leute zu bringen.
Wenn ich mir jetzt nochmal Revue passieren lasse, hatte Max ja diese Insellösungen als das zentrale Problem beschrieben. Das löst ihr ja jetzt durch das Data Mesh Konzept. Jetzt wollen wir ein bisschen in die Zukunft gucken und versuchen zu überlegen, was könnte das nächste Problem sein, was ihr dann angeht?
Das größte Problem, was wir aktuell auch schon haben, ist die Data Governance dahinter. Also wer darf eigentlich das sehen, was wir in diesem riesigen Bauch zur Verfügung haben? Weil das ein wahnsinnig komplexes Prozess ist im Endeffekt. Weil es muss natürlich denjenigen geben, der die Daten zur Verfügung stellt und der sie weiterleitet. Und beide müssen irgendwo entscheiden können, darf derjenige, der die Daten konsumiert, darf er die wirklich sehen? Und das ist wahnsinnig schwierig, da im Endeffekt diese Strukturen durch diese Organisation durchzutragen und auch global gesehen zu vereinheitlichen. Und das ist gerade einer der größten Probleme, woran oder was wir gerade versuchen zu lösen. Und dann, wenn wir in dieser Globalität halt bleiben, ist das im Endeffekt halt trotzdem auch, dass wir diese 30 plus Werke haben, die wir trotzdem weiterhin einzeln kontaktieren müssen und die Leute in diesem Werk erreichen müssen. Und das erfordert natürlich viel Zeit und Ressourcen von uns, weil man mit sehr vielen Leuten sprechen muss. Und wir müssen uns unsere Peers in den Werken suchen. Wir müssen in Kontakt mit ihnen bleiben. Und das, würde ich sagen, sind jetzt diese Probleme, die wir gerade am meisten haben und die uns am meisten abverlangen.
Wenn man sich das nochmal überlegt und durch den Kopf gehen lässt, dass du gerade gesprochen hast, ihr habt 30 Werke, Factories plus die Domain, da kommt man ja schnell in die Situation, dass du die auch unterschiedlich bespielen musst. Ich kenne den Klassiker, dass viele vielleicht die einen weiter sind als die anderen. Wie nehmt ihr das wahr? Also wie bei der eine ist vielleicht betreuungsintensiver als der andere oder die andere. Wie managt man sowas?
Was wir generell sehen, ist, dass die Werke, die eigentlich eh schon viel in den Initiativen mitgewirkt haben, das heißt die viele Data Citizens ausgebildet haben, dass die es sich auch viel leichter damit tun, ins Data Mesh angebordet zu werden, weil sie viele Strukturen schon aufgebaut haben. Sie haben viele Personen aufgebaut, die vielleicht schon Daten liefern können. Und das sind im Endeffekt die Werke, wo wir sehen, dass die sich viel leichter tun, damit diese Initiative im Endeffekt zu adaptieren, zu verstehen und auch in ihrer Welt zu etablieren. Was wir dann noch sehen, ist, dass natürlich, gerade weil wir natürlich als Siemens Energy viel expandieren, dass sich unsere neuen Werke sehr leicht damit tun, weil die sind sowieso um jede Hilfe froh. Das heißt, die sind sowieso immer diejenigen, die sehr viel Hilfe fordern. Und da ist natürlich dann super leicht, auch eine Roadmap zu bilden, weil da baut sich ein Werk auf, da kann man sehr einfach eine Roadmap bilden, welche Datenprodukte oder welche Quellen onboarden wir überhaupt. Und das sind so, finde ich, die Werke, wo die sich am leichtesten tun. Und dann natürlich eben auf der Gegenseite ist es schon so, dass man sagen muss, dass diejenigen, die sich schon in der Data Citizen Community schwer tun, dass sie sich natürlich auch mit der Data Mesh Architektur dann schwer tun, weil da gar nicht dieses Basiswissen ist. Und ich habe es ja gerade eben schon gesagt, Kommunikation ist das A und O. Wenn sie sich schon mit Data Citizen schwer tun, werden sie sich auch in der Kommunikation halt von so einem übergreifenden Konzept schwer tun.
Ja, und es zeigt eigentlich nochmal, wie sehr diese Sachen aufeinander aufbauen und du nicht eine Abkürzung nehmen kannst, um es zu realisieren. Und deswegen ist es schön, eigentlich mit euch nochmal darüber gesprochen zu haben. Vielleicht gibt es in 2 Jahren oder in den nächsten Jahren nochmal eine Folge, wie weit ihr seid, aber dass diese Entwicklung eben da ist und dass man diese einzelnen Schritte machen muss, um das eben erfolgreich zu realisieren. Ja.
Ja, auf jeden Fall. Also würde ich auf jeden Fall so sehen und kann ich auch nur immer empfehlen, das halt Stück für Stück aufzubauen und nicht. Ich glaube, da kommen wir später noch drauf. Ich meine, wir bauen im Endeffekt trotzdem auch die Basis irgendwo für irgendwann mal Machine Learning Use Case umzusetzen.
Ja.
Und es ist ganz wichtig, immer auf einer Basis aufzubauen, bevor man irgendwelche hochtrabenden Use Cases umsetzen will.
Ja.
Weil die Basis ist ganz viel das, was im Endeffekt das ausmacht, wo man halt drauf aufbauen kann.
Ja, aber lass uns genau diesen Punkt mal ein bisschen penetrieren. Also das Thema KI und AI ist ja in aller Munde. Und das ist ja die Frage, die man so ein bisschen stellt. Und im
Leider.
Vorgespräch hast du gesagt gehabt, ihr baut die Datenbasis für KI und baut erst die Datenbasis und würdet euch dann um das Thema KI kümmern. Was ist, wenn jemand das umdrehen will bei euch? Was passiert?
Ich würde erstmal der Person sagen, dass es scheitern wird. Ich würde immer sagen, es ist zum Scheitern verurteilt. Und wir würden es auch in erster Linie nicht direkt unterstützen. Wir würden uns das natürlich immer anhören. Ich würde aber jedem immer grundsätzlich davon abraten, weil da kommen wir wieder auf dieses Fundament zu sprechen. Man braucht das Fundament, um im Endeffekt Machine Learning Use Cases umzusetzen. Und gerade ist das ganze MCP-Protokoll überall, jeder spricht davon, überall auf welchen Meetings oder Events ich auch immer bin, jeder spricht davon, dass Agents miteinander reden können. Aber wenn die Agents nicht mal selber verstehen, welche Daten sie sehen, wie sollen sie sich dann miteinander unterhalten? Das ist halt irgendwo ein Widerspruch in sich. Und ich bin dann immer lieber ein Freund von, verwende lieber mehr Zeit dafür, sowieso die Fundamente und die Basis zu bilden, als sofort mit den KI-Use-Cases anzufangen. Und in dem Sinne halt gerade das Machine Learning. Weil ich meine, es gibt natürlich valide KI-Cases, um auch Daten zu strukturieren. Das gibt es natürlich. Aber da würde ich jedem davon abraten, die Machine Learning-Cases damit erstmal oder erstmal einfach später damit anzufangen, würde ich sagen.
Wenn man jetzt davon ausgeht, es gibt so unterschiedliche 6 Stufen von der Datenerhebung bis dann hinten raus die Predictive Analytics Cases, die man sieht, hatte Tim letztes Mal gesagt gehabt, und das ist jetzt schon eine Weile her, dass der industrielle Standard so ein bisschen zwischen 2 und 3 liegt. Und eure Initiative hört sich ja schon eher von 5 auf 6 an. Also ihr seid weit weg vom Standard, ist ja so das Gefühl gerade, was ihr auch vermitteln wollt. Ist es unrealistisch für viele Unternehmen? Ist es unrealistisch für kleine Unternehmen, um weiter weg sein, also weiter weg vom Standard zu sein?
Das würde ich nicht so sehen. Da will ich ganz ehrlich sein. Im Endeffekt baut alles auf der Basis auf. Jedes Unternehmen ist in der Lage, diese Basis zu bilden. Es geht viel darum, und Tim hat da ganz viel drauf angespielt, es geht ganz viel darum, die Prozesse so zu leben, wie sie sein sollen, damit man qualitativ hochwertige Daten hat. Man kann dann immer noch bereinigen und in anderen Systemen transformieren, diese Daten. Aber im Endeffekt geht es ja darum, um vernünftige Datensets zu haben, die man im Endeffekt dann in anderen Systemen wieder weiterverarbeiten kann und anzeigen kann. Und da würde ich ganz klar widersprechen, dass jedes Unternehmen, was das wirklich für sich als Philosophie selber hat und mitbringt und umsetzt und auch kommuniziert, dass jedes Unternehmen in der Lage sein sollte, das umzusetzen, solange sie wie wir bei den Foundations anfangen und dann hochgehen und sich hocharbeiten in diese anderen Schritte. Und im Endeffekt, ja, wir sorgen dafür, dass die Schritte 4, 5, 6 enabled werden. Im Endeffekt beliefern wir ja die Basis. Also wir arbeiten ja trotzdem in dieser, wir laden Daten in Systeme, wir bereiten Daten auf, was ja Schritt 2 und 3 ist. Nichtsdestotrotz liefern wir die Grundlage für 4, 5 und 6. Und das ist, glaube ich, so das, was viele Leute vergessen. Wir verkaufen das natürlich immer auch mit dem Aspekt, ja, ihr könnt damit irgendwann KI-Use-Cases umsetzen. Aber ganz wichtig ist immer, die Basis dafür zu bilden. Und das ist halt eben das, was uns immer wichtig ist, um das zu betonen.
Ja, wird da keiner ungeduldig?
Alle werden ungeduldig.
Ja.
Also um ganz ehrlich zu sein, wir machen uns da auch immer so, in unserem Team machen wir uns immer einen kleinen Spaß daraus, dass wir im Endeffekt sagen, eigentlich verkaufen wir die das, was wir nicht haben wollen. Weil eigentlich wollen wir halt mehr oder weniger die Schritte 2 und 3 bedienen, weil wir wollen ja die Daten verarbeiten und wir wollen gar nicht die KI verkaufen. Aber damit das die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient, müssen wir die KI verkaufen.
Ja.
Und das ist halt eben ganz oft dieser Widerspruch, wo wir dann dahin kommen, dass wir eigentlich sagen, naja, wir müssen etwas verkaufen, was wir im Grundsatz eigentlich, was nur der kleinste Teil davon ist. Ich würde gerade sagen, dass wir zu 95% arbeiten wir halt in der Daten, also im Datenladen und dann in der Transformierung von den Daten, den wieder bereitstellen, als an den KI-Use-Cases. Das KI ist eigentlich nur, um das zu verkaufen können, im Endeffekt intern.
Ja, aber sind das auch Use, also das Thema, was du gerade angesprochen hast, Daten laden, transformieren, kannst du ja standardisieren. Wie viele Teile der KI, AI, Machine Learning, irgendwelche Buzzword-Themen kann man denn da standardisieren über alles, über die ganzen Werke und über die Domain, geht das? Also, weil dann wäre ja schon es wert, irgendwann da eine Initiative zu machen.
Ja, also wir versuchen das. Das geht natürlich. Nichtsdestotrotz sind unsere Werke so unterschiedlich, und das muss man doch wirklich so sagen, dass sich ein Use Case doch nicht ähnelt. Also nur weil man jetzt eine Predictive Analytics macht auf zum Beispiel Predictive Maintenance oder ähnliches, nur weil man ein Prediction-Modell baut, heißt das nicht, dass es in Werk A funktioniert, aber auch in Werk B funktioniert. Man kann viel daraus lernen. Es ist trotzdem schwierig, diese Cases am Ende zu skalieren. Was ich doch sehe, was man skalieren kann und was wir auch tun, sind im Endeffekt die Chatbots dann, um auf die Daten halt eben, also Talk to Your Data nennt man das, wo man dann halt eben auf diese Daten chattet. Das kann man sehr gut dann eben halt eben global ausrollen, weil sich viele Datensets dann doch ähneln. Also wenn man jetzt in die Procurement-Domäne zum Beispiel reingucken, also ein Einkaufstext wird immer ein Einkaufstext bleiben oder eine PO wird immer eine PO sein. Also wenn ich einmal eine PO als Datenpunkt beschrieben hat, wird sich das immer durchziehen. Da kann ich dann schon Synergien nutzen. Nichtsdestotrotz würde ich halt sagen, dass viele der reinen Machine Learning Sachen schwierig zu adaptieren sind tatsächlich.
Ich versuche ja immer selber was aus den Folgen zu nehmen, aber auch andere Leute, die Hörer und die Hörerinnen sollen was aus den Folgen nehmen. Und stell dir vor, ich verantworte jetzt irgendwie in einem mittelständischen Unternehmen das Thema Data oder in einem großen Unternehmen Data. Was würdest du sagen, sind Themen, die ich mir jetzt merken sollte, die du mir mitgeben kannst, die ich morgen anfangen könnte? Und was sind Themen, die so Siemens Energy spezifisch sind, die ich wieder vergessen kann?
Was man, glaube ich, sehr gut immer machen kann, ist eben das, was man schon hat, vielleicht in diesem klassischen ETL, das eben zu professionalisieren und das halt eben umzuwandeln in vielleicht ein Data Mesh Konzept. Ich glaube, das kann auch jeder Mittelständler. Dafür gibt es genug Cloud-Anbieter, die sowas anbieten. Jeder sollte, glaube ich, sowas aktuell haben. Und da glaube ich, dass das schon jeder für sich nutzen kann auch. Also jeder kann schon diese grundsätzliche Initiative, wie bereite ich Daten, also wie lade ich Daten, wie bereite ich Daten auf, wie setze ich Standards für Daten, wie setze ich Prozessstandards für Daten. Das kann, glaube ich, schon jeder umsetzen. Und da kommt es auch nicht darauf an, bin ich ein kleines Unternehmen, mittelständisches Unternehmen oder Großunternehmen, Konzern dann eben. Vielleicht wird es für die ganz Kleinen wird es wahrscheinlich ein bisschen zu aufwendig dann, aber für jeden Mittelständler sollte das schon möglich sein. Und es gibt auch von den großen Anbietern Out-of-the-Box-Tools, die sowas können oder die einem damit helfen. Ich glaube, das ist schon der Teil, wo man sagen kann, das geht für jeden. Das würde ich auch jedem einfach ans Herz legen und empfehlen. Was dann eben wieder Siemens Energy-spezifisch ist, ist, dass wir ein weltweites Konzept haben. Wir haben verschiedene Data-Meshes im Endeffekt aufgebaut. Also wir haben im Endeffekt ein zentrales Projekt, wo wir dieses ganze Ingestion as a Service und Data Product as a Service drin machen und handeln. Und dann hat im Endeffekt jedes Werk nochmal sein eigenes Data Mesh, weil es gibt natürlich auch lokale Data Product, die nicht jedes Werk hat. Und das ist, glaube ich, eine Struktur, die kann man schwierig auf kleine oder mittelständische Unternehmen ausweiten, weil diese Diversität an vielleicht Produktionsstätten hat nicht jeder, auch nicht jeder ist weltweit tätig. Und das sind, glaube ich, Sachen, da sind wir dann doch nicht einzigartig, aber das ist relativ spezifisch, würde ich sagen. Und da kann man dann auch nicht so viel draus lernen, weil das ist einfach eine ganz spezifische Struktur, die wir jetzt für uns gewählt haben. Die muss man aber auch nicht so replizieren. Und wir werden auch weiteren eigene Töpfe haben für vielleicht IoT-Data irgendwann mal oder für andere Sachen, die wir vielleicht als einzelnes in SAP-Daten zum Beispiel, werden wir vielleicht als ganz eigenen Pool an Daten behandeln, die wir gar nicht in unserem Konzept dann eben verarbeiten werden, sondern nur als Produkte zur Verfügung stellen.
Ja. Jetzt habe ich nochmal drüber nachgedacht gerade und habe mir so überlegt, du hast vorhin gesagt, die müssen ja verstehen, was sich dahinter verbirgt. Und eigentlich könnte man ja das Data Mesh Konzept, man könnte es auch Data Mesh Initiative nennen, weil das kann jeder googeln. Jetzt habt ihr es Factory Data Cloud genannt, richtig?
Mhm.
Warum habt ihr euch für so einen Titel entschieden, der ja da nochmal vielleicht erklärungsbedürftiger ist als Data Mesh?
Im Endeffekt wollten wir ja individuellen Namen haben für das Konzept.
Ja.
Ich würde sogar fast sagen, in Siemens Energy ist Tradition oder in Siemens ist Tradition, sich einen Namen auszudenken und sich einen Kürzel zu geben. Ich glaube, ja, wir sind die Champions an Kürzeln für, ja, irgendwelche Sachen. Unsere Kürzel wäre dann FDC natürlich, ja, für Factory Data Cloud. Ich glaube, dass es schon in der DNA so ein bisschen drin ist, in Unternehmens-DNA.
Ja.
Und es gibt dem Ganzen natürlich auch irgendwo ein Profil. Man hat nicht so einen zentralen Namen für etwas, was es überall gibt, sondern es ist im Endeffekt unser Projekt, was wir in der Siemens Energy dann halt eben umsetzen wollen, und man gibt dem Ganzen Identität. Und diese Identität ist natürlich identitätsstiftend, nicht nur bei uns, sondern in dem ganzen Werkskontext. Natürlich muss man dann Energie da reinstecken, das eben überall auch verständlich zu machen, was das eben bedeutet, aber dasselbe wäre es mit dem Data Mesh. Wenn ich in ein Werk gehen würde und sagen würde, wir machen ein Data Mesh, würden mich trotzdem alle angucken, genauso wie als wenn ich sagen würde, okay, was macht eigentlich die Factory Data Cloud?
Ja.
Und ich glaube, da ist es schon wichtig für uns, eben auch einen ganz klaren Namen für die Initiative zu haben und sich da eben zu verkaufen. Und wir haben uns auch eine größere Initiative bei uns angeguckt, die ähnlich geartet ist von der Struktur, würde ich sagen. Kein Data Mesh, sondern im IoT-Bereich. Und haben uns da im Endeffekt auch Sachen dann abgeschaut tatsächlich und haben gesagt, okay, wir brauchen schon auch einen eigenen Namen. Und genau, der ist dann entstanden auf dem Event, wo Tim und ich waren.
Ja, wie ist denn, wie ist die Initiative denn gestartet? Macht ihr da Präsentationen, holt ihr die online ab, verschickt ihr da E-Mails? Wie ist so diese Marketing der Initiative?
Genau, es gibt verschiedene Kanäle, über die wir das machen, und wir, ja, werden die Kanäle auch noch ausbauen.
Ja.
Das erste waren diese klassischen Kickoff-Meetings. Immer wenn jemand im Werk war irgendwo, sei es auch einer von meinen Kollegen, haben wir Bescheid gesagt und gesagt, hey, hier, das ist ein Standard-Slidesatz, drop mal den Namen, erklär grob, was es ist, lad mich ins Meeting ein, ich erkläre das kurz. Also viel einfach dadurch, dass man präsent ist überall in allen möglichen Runden in den Werken.
Weil ihr die Kontakte schon durch die Initiativen vorher hattet?
Genau, es gibt bei uns ein Konzept, dass wir in jedem Werk eigentlich einen Ansprechpartner haben.
Ja.
Das ist so eine Community. Da haben wir das dann einmal gepusht. Dadurch ist es natürlich schon mal in jedem Werk mindestens einmal bekannt gewesen. Dann gibt es noch Runden mit den jeweiligen Werksleitern, wo wir es auch nochmal gesagt haben. Wir haben eigene Infosessions gemacht, wo wir alle möglichen Leute eingeladen haben, die wir aus anderen Runden schon kennen. Haben wir dann einfach mal eingeladen und ihnen das Konzept zu präsentieren halt. Und da haben wir mehrere Runden aus diesem vorher schon existierenden Pool an Personen, die wir schon kennen, genommen, haben gesagt, das könnten Leute sein, die das für uns weitertragen, die Idee. lass uns die doch einfach mal anschreiben, ihnen das präsentieren. Und da ist halt ganz wichtig, das auch immer wieder zu machen. Und ich merke immer, dass ich, selbst wenn ich mit Leuten schon mal gesprochen habe, wenn ich ihnen das 3 Monate später erkläre, muss ich das trotzdem wieder von vorne abholen.
Das ist ja nicht ein tägliches Business.
Genau, das ist normal. Also das ist ganz normal. Das ist bei mir auch so. Wenn mir jemand was erklärt, ich habe dann da 4 Monate keinen Touchpoint mehr mit, dann muss ich das natürlich nochmal erklärt bekommen, weil ich in diesem ganzen Wust an täglichen Aufgaben vergesse, was es eigentlich ist.
Ja.
Und das war eben für uns auch dann der Punkt zu sagen, okay, wir wollen als Team auch noch wachsen und werden da auch aktuell noch wachsen, und weil es halt eben auch die Bedeutung mittlerweile bekommt, die es verdient hat.
Ja. Aber eure Superpower ist eigentlich Geduld.
Ja, schon.
Ja.
Kann man, glaube ich, genauso sagen. Geduld und Hartnäckigkeit, würde ich sagen.
Ja.
Weil wir dann doch immer wieder auf die Leute zugehen. Nichtsdestotrotz haben wir jetzt gesagt, dass wir uns auf einige Werke dann wirklich fokussieren, also Lighthouses machen, dass wir schon eine kleine Lighthouse-Strategie fahren, weil wir schon gemerkt haben, dass es im Gesamtwerkskonzept doch nochmal besser ist, wenn wir das gesamte Werk betrachten und nicht immer nur einzelne Punkte in dem Werk.
Ja, cool. Wenn du so ein bisschen in die Zukunft guckst oder in der Zukunft wieder dann zurückguckst, was muss passiert sein, dass du sagst, das hat sich gelohnt, das ist jetzt sozusagen der Erfolg?
Ja, für mich ist es einmal der Wiedererkennungswert der Initiative. Ich hätte schon gerne, dass, wenn man in den gewissen Communities, in denen wir uns bewegen, sei es Low-Coding, IT, wenn dann der Name Factory Data Cloud fällt, dass jeder auch dieses Data Mesh-Konzept damit verbindet. Das ist natürlich nochmal ein Riesenstück Arbeit im Sinne von Newsletter nochmal weiter, SharePoint-Seiten aufbauen, wie auch immer die Kommunikation auch nochmal professionalisieren. Das ist so eine Sache, also das wäre wirklich ein Wunsch von mir, dass das wirklich auch passiert in den nächsten 24 Monaten, dass alle Leute in den Werken, die damit in Berührung sind, auch wissen, was es ist. Das ist so eine Sache. Da würde ich mir wünschen, dass eins von unseren Werken tatsächlich mit allen Domänen, die existieren, in der Factory Data Cloud im Data Mesh vorhanden sind. Also dass sie wirklich mal, wir für ein Werk ein wirkliches Data Mesh aufgebaut haben, wo Datenprodukte geteilt werden auch untereinander, also wo wirklich diese Synergie auch davon genutzt wird, dass Data Products geteilt werden. Und das ist dann eben auch eine Sache, die wir uns auch aktuell als KPI vornehmen, ist, wir wollen uns messbar machen, nicht mit dem, was in das Data Mesh reinfließt, sondern das, was am Ende dabei rauskommt. Also wie hoch ist die Rate der Datenprodukte, die geteilt werden? Es bringt mir nichts, wenn ich Daten reinlade, ich baue schöne Data Products, aber im Endeffekt konsumiert die niemand. Dann liegen sie trotzdem immer noch irgendwo rum. Dann steht zwar ein schöner Name drauf, Data Product, aber wenn sie niemand benutzt, dann bringt mir das. Genau, dann brauche ich sie nicht zu bauen. Und das ist im Endeffekt das, wo wir uns dann auch dran messbar machen wollen. Und das wäre schon cool, wenn wir da eine sehr hohe Rate halt auch an Wiederbenutzung haben.
Gab es eine Entscheidung, die ihr in den letzten Jahren getroffen habt, wo ihr euch intern nicht so einig wart bei den Initiativen, und hältst du die jetzt immer noch für richtig?
Ja, es ist gut, dass du fragst, weil du hast gesagt, unsere Stärke ist Geduld.
Ja.
Das war es nicht immer.
Ja, okay.
Es war schon am Anfang so, als wir das auch in den Managementkreisen gepitcht haben, die Idee, war es dann schon im Endeffekt so, dass viele sofort losbrechen wollten. Lass uns doch in die Werke gehen, lass uns loslegen, lass uns das jetzt machen. Und ich immer gesagt habe, ich bin jetzt auf die Bremse getreten, habe gesagt, naja, es muss schon nachhaltig funktionieren. Wir dürfen diese Initiative nicht verbrennen. Wir dürfen nicht jetzt mit der großen Tara rausgehen und dann bin das im Endeffekt ich und vielleicht noch Tim, die diese Initiative betreuen, und wir können aber gar nicht liefern. Und dann musste ich da mal sehr auf die Bremse treten und uns alle in Geduld üben, zu sagen, das wird ein paar Jahre dauern, aber wir brauchen diese Daten, wir brauchen diese Jahre, wir brauchen mehr Menschen, wir brauchen mehr Ressourcen dafür, bis das wirklich in der Welt der Werke halt auch angekommen ist. Und das war eins von den Themen, wo ich sehr viel Gegenwind bekommen habe, weil solche Projekte auch gerne versucht werden, dann größer zu machen, als sie vielleicht noch sind. Und die müssen organisch wachsen. Mhm. Das kann man nicht mit Ressourcen zuwerfen, sondern es muss organisch wachsen. Dann braucht man vielleicht noch einen zweiten, einen dritten, einen vierten, aber es muss halt eben organisch wachsen, damit es dann auch in der Organisation ankommt. Und der zweite Punkt ist im Endeffekt dieses zweiteilige Konzept, weil das schon immer die Frage ist, ein Kernkonzept von Data Mesh ist ja immer auch der Self-Service. Wie viel Verantwortung wollen wir auch in den Werken haben? Also wie viel sollen die Werke auch selber machen können? Und da haben wir die ganze Zeit diskutiert, wie viel machen wir in unserem zentralen Projekt? Wie viel geben wir in die Werke? Laden wir nur Rohdaten rein? Geben wir nur Data Products weiter? Geben wir nur Raw Data weiter? Da waren im Endeffekt so auch so Diskussionspunkte, wo wir echt schmerzhafte Diskussionen auch führen mussten und wo wir uns sehr aneinander gerieben haben, auch intern. Und wo wir dann aber, glaube ich, jetzt zu einem sehr guten Kompromiss gekommen sind, der funktioniert, wo wir auch im Endeffekt auch bewiesen haben, dass es funktioniert, so wie wir das machen.
Gab es mal eine Zeit, wo du nachts irgendwie im Bett lagst und dir gedacht hast, das wird nichts?
Ja, schon. Wir hatten schon auch Probleme tatsächlich, die Unterstützung für die Infrastruktur zu bekommen, die wir brauchen.
Ja.
Also auch die Tools zu benutzen oder die Tools zu bekommen, die wir dafür brauchen.
Ja.
Weil wir ein sehr spezifisches Toolset dann doch haben, gerade in der Tiefe und in der Breite. Und das waren schon Sachen, die mich jetzt nicht haben wach liegen lassen, aber wo ich mir schon den Kopf sehr zerbrochen habe. Wie bekommen wir diese Tools und uns da sehr viel durch die in einem Großkonzern halt üblichen Governance-Prozesse durchwühlen mussten. Wie bekommen wir eigentlich eine Software, die wir haben wollen? Das hat mich dann doch schon echt oft umgetrieben und sehr beschäftigt und sehr viele Nerven gekostet, diese Sachen dann wirklich auch durchzudrücken, und wir sind auch immer noch dabei.
Was motiviert dann einen weiterzumachen?
Im Endeffekt sehe ich dann doch immer, was bringt mir das am Ende für einen Benefit? Weil die Tools, die wir haben wollen, viel trotzdem auf Low-Code basieren. Ich weiß, was Low-Code für einen Wert haben kann, und weiß natürlich auch da sehr gut einzuschätzen, dass mir ein Low-Code-Tool vielleicht mehrere Menschen ersetzen kann in meinem Team, dass ich natürlich zwei Leute einstellen kann, die jede Data-Pipeline von neuem mal aufbauen müssen. Habe ich dafür aber vielleicht ein Low-Code-Tool, können die diese Pipeline, oder kann ein Entwickler diese Pipeline halt mit Low-Code eben in vielleicht einem halben Tag bauen, während einer die vielleicht einfach so in einem Tag baut. Und da weiß ich einfach um den Wert von manchen Softwarelösungen, und das lässt mich dann doch immer wieder daran weiterarbeiten und kontinuierlich darauf drängen, dass wir das brauchen. Plus ich bin 4 Jahre im Großkonzern, ich weiß, wie langsam die Mühlen mahlen.
Ja, manchmal die Mühlen, ja.
Genau, ich kenne das dann auch mittlerweile ganz gut.
Stell dir vor, es hört jetzt jemand zu, der morgen vielleicht auf Basis jetzt der Folge eine große Dateninitiative lostritt und das Gefühl hat, hey, das brauche ich bei uns auch in der Organisation. Gar nicht, weil sie sehr groß sind, vielleicht eher mit mittelständischen Unternehmen, aber merken, von wo man, wenn man 3-4 Jahre investiert, von wo man kommen kann und wo man hingeht. Wenn du aber nur einen Satz dieser Person mitgeben würdest, was wäre das?
Ich würde nochmal einen Callback machen auf das, was ich eh schon die ganze Zeit sage.
Ja, in einem Satz?
Baue lieber an dem Fundament, als direkt die großen Dinge zu erwarten.
Okay. Und hab Geduld.
Genau. Und ja, und definitiv hab Geduld.
Jonas, eine sehr, sehr spannende Folge. Hat mich in vielen meiner Meinungen und meiner Erfahrung nochmal bestärkt, die Grundlagen zu bauen, keine Abkürzungen zu nehmen, Geduld zu haben für ein ordentliches Setup, Werbung dafür zu machen, auch sozusagen in die Breite zu gehen und Mitkämpfer dafür zu haben, was man machen möchte, weil man die auch braucht. Also vielen, vielen Dank für die Folge. Was mich nochmal total interessieren würde, meine 2 Fragen, die ich ja jedem Gast oder jeder Gästin stelle, ist, wie würdest du mit einem Filmtitel oder Serientitel das Data Game bezeichnen? Und auf der anderen Seite, die Frage ist ja noch ein bisschen neu, aber wenn du auf eine Insel gehen würdest, wo du nichts Technisches mitnehmen darfst, aber nur eine Sache, was Technisches mitnimmst, was wäre das?
Die erste Frage würde ich beantworten mit Inception.
Ja.
Ich weiß nicht, ob der Film was sagt.
Ja, ja. Kam schon, glaube ich, einmal vor, dass jemand den Titel genommen hat, aber cool, ja. Okay. Jetzt über 300 Folgen ist es okay.
Ja, das ist fein. Also es ist einfach, also gerade in unserem Kontext wahnsinnig faszinierend, wie viele Ebenen die Datenwelt haben kann. Jetzt gerade auf unseren Werksfokus bezogen.
Ja.
Wie vielschichtig das dann noch sein kann, wie viele verschiedene Rollen man hat, dass auch nicht alles real ist, was man da sieht. Vielleicht, also dass das so viele Ebenen hat, dass man sich vielleicht auch irgendwann mal verläuft oder verirrt, gar nicht weiß, wo man jetzt gerade unterwegs ist. Das würde ich halt schon sagen, oder da würde ich den Vergleich ziehen mit Inception.
Ja.
Sonst hatte ich noch als Spaß hatte ich noch gedacht, dass man vielleicht noch How I Met Your Mother, nur How I Met Your Data nehmen könnte.
Okay. Ja, macht er ja.
Weil es ist halt,
durch die Werke.
Genau, es ist halt schon auch so, also man geht in ein Werk rein und es ist immer wieder eine Überraschung, was trifft man, also welche Datenpunkte trifft man überhaupt hier. Genau, das wären so die 2 Sachen. Ja, was würde ich an technischem Tool mitnehmen? Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine edgy Antwort ist, aber ich würde auf eine einsame Insel nur einen Ball mitnehmen wollen, damit bin ich zufrieden.
Ja, okay.
Ich möchte gar nichts Technisches haben, weil ich dann doch auch immer wieder froh bin, in meiner Freizeit auch nichts mit Daten zu tun zu haben.
Ja.
Und ich bin auch gar nicht der private Datenmensch. Also ich habe zwar irgendwie eine Fitnessuhr, die mich halt betreut, wenn ich Sport mache, aber ich mag es nicht, meine persönlichen Daten die ganze Zeit ausgelesen zu bekommen. Und sonst mache ich auch nicht viel mit Daten. Ich bin eigentlich oft nach der Arbeit froh, Handy und alles weglegen zu können. und lieber in der realen Welt stattzufinden, als noch weiter digital stattzufinden.
Ja. Danke für die Antwort.
Sehr gerne.
Und danke für die Folge.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Cool.